Nachdenkseiten. Die kritische Website.
Von Syrien bis zur Ukraine. Dieselben Regeln der Kriegspropaganda. Ein Beitrag von Karin Leukefeld, verantwortlich Redaktion. Bei der Berichterstattung über den Krieg in der Ukraine werden in deutschen Medien altbekannte Regeln der Kriegspropaganda aus dem Syrienkrieg angewendet. Die gegnerische Seite, in dem Fall Russland, sei verantwortlich. Der russische Präsident wird dämonisiert. Man selbst sei nicht Kriegspartei. Die gelieferten Waffen dienten nur zur Selbstverteidigung der Angegriffenen. Diese kämpften heldenhaft, während die gegnerische Armee verbotene Waffeneinsätze und Grausamkeiten verübe. Unbelegte Behauptungen reichen, um den Gegner, also Russland und Putin, als Schuldigen anzuprangern. Wie die syrische Stadt Aleppo und ihre Bewohner für Propaganda gegen Russland missbraucht werden. Die Welt schrieb am 9. Mai 2022: Im Donbass entfesselt der sogenannte Schlechter von Aleppo seine brutale Strategie. Am 5. April 2022 titelte der Stern: Ukraine-Krieg. Grosny, Aleppo, Butscha. Immer die gleichen Vorwürfe an die russische Kriegsführung. Im Tagesspiegel war am 9. März 2022 zu hören: Von Aleppo nach Kiew. Das ist der Putin, den wir kennen. Und am 4. März 2022 las man in der Zeit: Von Aleppo nach Mariupol. Wir werden wohl bald Aleppo-ähnliche Bilder aus Mariupol sehen. Medien im Krieg. Die Botschaft lautet, dass die russische Armee blutrünstig, brutal und menschenverachtend vorgehe und mit ihrer barbarischen Kriegsführung wie in Aleppo keinen Stein auf dem anderen lasse. Frauen würden in Massen vergewaltigt, Delfine im Schwarzen Meer siechten dahin, Kunst- und Kulturgüter würden zerstört. Als Schlechter von Aleppo bezeichnen deutsche Medien heute den russischen Präsidenten Wladimir Putin, wie sie zuvor den syrischen Präsidenten Bashar al-Assad den Schlechter von Syrien nannten, Muammar al-Gaddafi den Schlechter von Libyen und Saddam Hussein den Schlechter von Bagdad. Die Regeln der Propaganda. Die Regeln der Propaganda wurden 1928, vor knapp 100 Jahren, von dem britischen Baron und Politiker Arthur Ponsonby, der von 1871 bis 1946 lebte, in dem Buch »Lüge in Kriegszeiten« analysiert. Ponsonby, der seine Erfahrungen aus dem Ersten Weltkrieg verarbeitete, wird das Zitat zugeschrieben: »Das erste Opfer im Krieg ist die Wahrheit. Heute ist bekannt, dass die Wahrheit schon vor Beginn eines Krieges erlegt wird. Politische Unwahrheiten, Lügen und Täuschungen bilden den Hintergrund, vor dem Kriege entstehen. Transportiert werden sie von Denkfabriken, Politik und Medien mithilfe einer globalisierten, westlich dominierten Kommunikationsstruktur. Meist sind die Lügen bekannt, weil es vor einem Krieg immer mindestens zwei Perspektiven gibt, die eine angespannte politische Situation beschreiben. Bis zum Irakkrieg 2003 wurden die verschiedenen Perspektiven, zumindest von Journalisten und Korrespondenten, noch berichtet. Wobei schon damals eine deutliche Differenz zwischen Berichten der westlichen Medien aus EU, Großbritannien und USA und arabischen, lateinamerikanischen oder asiatischen Medien wie Asia Times, Al Jazeera oder Prensa Latina zu beobachten war. Der Krieg von USA, Großbritannien und einer Koalition der Willigen gegen den Irak 2003, bei der auch 4000 Soldaten aus der Ukraine mit dabei waren, wurde unter anderem mit der vom britischen Geheimdienst MI6 verbreiteten Lüge vorbereitet: Der Irak verfüge über Massenvernichtungswaffen, die innerhalb von 45 Minuten einsatzbereit seien. Der damalige US-Außenminister Colin Powell präsentierte im UN-Sicherheitsrat am 5. Februar 2003 angebliche Beweise dafür, dass der Irak fahrbare Chemiewaffenlabore im Einsatz habe. Nichts wurde gefunden. Der Irak, geschwächt durch mehr als 10 Jahre lange UN-Sanktionen, wurde politisch, wirtschaftlich und sozial zerstört. 2016 wurde in London der Bericht der Chilcot-Untersuchungskommission veröffentlicht, in dem die meisten Lügen der britischen Politik aufgedeckt wurden. Dem Irak half das nicht. Niemand wurde rehabilitiert, niemand entschädigt. Weder die USA noch Großbritannien entschuldigten sich bei dem Land, das sie völlig destabilisiert hatten. Stattdessen wurden und werden weitere Kriege und Krisen mit Unwahrheiten, Lügen und Täuschungen vorbereitet und begründet. Perspektiven, Informationen und Berichte von Medien, die nicht das weltumspannende westliche sogenannte Narrativ bedienen, sondern es hinterfragen, Hintergründe recherchieren und debattieren und andere Perspektiven einbringen, werden diffamiert, verfolgt und verboten. Die Regeln der Kriegspropaganda funktionieren immer wieder aufs Neue. Warum Aleppo? Zur Vorgeschichte gehört, dass in Deutschland über den Krieg in Syrien, Ursachen und Hintergründe, über das Geschehen in Aleppo und über die Akteure einseitig berichtet wurde. Die Darstellung unterlag übergeordneten Vereinbarungen, die bestimmt wurden von den USA, Großbritannien, Frankreich, einigen ausgewählten arabischen Golfstaaten, der Türkei, Jordanien, Israel, das nie genannt wird, und den sogenannten Freunden Syriens. Denkfabriken, Medien und Hilfsorganisationen wurden in dieses sogenannte Narrativ eingebunden. Die UNO und ihre Organisationen agierten unter enormem Druck der westlich geführten Freunde Syriens. Friedens- und fortschrittliche Organisationen in Deutschland, Parteien, Gewerkschaften und Kirchen und auch die meisten Journalisten hinterfragten diese Darstellung kaum. Das führte dazu, dass die Interessen der Bundesregierung gegenüber der breiten Öffentlichkeit in Deutschland nicht offengelegt wurden. Die Bundesregierung war und ist eingebunden in die Interessen von EU und NATO, die wiederum von den USA bestimmt wurden und werden. Die damals wichtigsten Verbündeten in der Region waren die arabischen Golfstaaten, Israel und die Türkei. Der Westen, die Golfstaaten und die Türkei wollten in Syrien einen gewaltsamen Regime-Change, einen Regierungswechsel durchsetzen. Das stellte der US-Militärgeheimdienst DIA im August 2012 in einem internen Bericht fest. Zu dem Zeitpunkt wurden bereits Waffen und Kämpfer aus Libyen über das Mittelmeer in die Türkei transportiert und dort unter Aufsicht der CIA an bewaffnete aufständische Gruppen im Norden Syriens verteilt. Je mehr und je besser die Waffen, desto mehr Kämpfer meldeten sich. DIA stellt dazu fest, Zitat, A. Im Land nehmen die Ereignisse eine deutliche konfessionelle Richtung. B. Die Salafisten, die Muslimbruderschaft und Al-Qaida im Irak, AQI, sind die führenden Kräfte, die den Aufstand in Syrien vorantreiben. C. Der Westen, die Golfstaaten und die Türkei unterstützen die Opposition, während Russland, China und der Iran das Regime unterstützen. Zitat Ende. Aleppo, die Wirtschaftsmetropole. Aleppo kam aufgrund seiner strategischen Lage, der Nähe zur türkischen Grenze bei Azaz, in den Umsturzplänen eine besondere Rolle zu. Die Stadt galt als Wirtschaftshauptstadt Syriens. Hier wurde der Reichtum des Landes erwirtschaftet, die Basis seiner Unabhängigkeit. Gelegen im ehemaligen sogenannten fruchtbaren Halbmond und an wichtigen Handelsrouten, die Ost mit West über die Seidenstraße und Nord mit Süd über die Gewürzstraße verbanden, ist Aleppo seit dem 3. Jahrtausend vorchristlicher Zeitrechnung einer der berühmtesten Handelsplätze in der Region. Im 12. Jahrhundert wurde Aleppo von den Kreuzrittern belagert. Im 13. Jahrhundert wurde die Stadt von den Mongolen zerstört und im 15. Jahrhundert von den Osmanen erobert. Mit dem Fall des Osmanischen Reiches im Ersten Weltkrieg von 1914 bis 1918 wurden die ehemaligen arabischen Provinzen des gefallenen Reiches mit dem britisch-französischen Sykes-Picot-Plan gevierteilt. Syrien und die Stadt Aleppo fielen unter französisches Mandat. Aleppo wurde von seinem arabischen und asiatischen Hinterland abgeschnitten. Es mussten neue Handelswege gefunden werden. Erst 1946 zogen sich die Franzosen zurück. Syrien erlangte die Unabhängigkeit und wurde Mitglied der UNO. Nach der gewaltsamen Gründung des Staates Israel und der Vertreibung der Palästinenser 1948 folgten Kriege, die Besetzung der Golanhöhen 1967, die traditionellen Handelswege Syriens zum Mittelmeer über Haifa, Beirut und Tripoli waren ganz oder teilweise versperrt. Doch trotz der schwierigen politischen Entwicklung Syriens und der Region war Aleppo vor dem Krieg 2011 wieder die wichtigste Wirtschaftsmetropole in der Region. Die Weltbank bezeichnete Syrien als die am schnellsten wachsende Wirtschaftsmacht unter den arabischen Staaten und prognostizierte, dass das Land bald auf Rang 5 der arabischen Ökonomien geklettert sein werde. Gelungen war das durch den Plan, aus Syrien, Türkei, Libanon, Jordanien und Irak eine gemeinsame Wirtschaftszone zu machen. Gemeinsame Infrastrukturprojekte waren geplant, der regionale Handel boomte. Zwischen Syrien und der Türkei wurden neue Grenzübergänge geöffnet, die Visumspflicht wurde aufgehoben. Die Händler von Aleppo hatten Beziehungen in alle Welt. Neue Industriebezirke waren in und um die Stadt entstanden. In der Industriestadt Sheikh Najjar, etwa 10 Kilometer vom Zentrum der Stadt entfernt, hatten sich mehr als 1.900 Firmen angesiedelt, die tausenden Menschen Arbeit gaben. Aleppo war die wirtschaftliche Hauptstadt Syriens. Aleppo bleibt ruhig. Während in anderen Landesteilen die Konflikte 2011-2012 eskalierten, blieb es in Aleppo ruhig. Die religiöse und ethnische Vielfalt der Stadt, der ausgeprägte Geschäftssinn, die Ablehnung einer Revolution spiegelten sich in der politischen Zurückhaltung der Aleppiner. Doch in den nordöstlichen Randgebieten der Stadt, die durch die Landflucht und Bevölkerungswachstum unübersichtlich geworden waren, fassten bewaffnete Kämpfer, die aus der Türkei gekommen waren, Fuß und sagten der säkularen Gesellschaft im Zentrum von Aleppo den Kampf an. Im August 2012 erreichten sie den Ostteil der Altstadt im Herzen von Aleppo. Die Bewohner der alten Viertel flohen. Ein Augenzeuge ist der Fotograf und Filmemacher Issa Tomé, der im Viertel Al-Judeh lebt. Er beobachtete und filmte den Beginn des Krieges von seinem Fenster 9 Tage lang. In seinem Kurzfilm 9 Tage von meinem Fenster in Aleppo zeigt er, wie Bewaffnete in der Straße vor seinem Haus Position beziehen. Aleppo, die Zerstörung. Geschäftsleute, die sich den Kämpfern entgegenstellten, um ihre Geschäfte in der Altstadt zu schützen, wurden bedroht und zogen sich vor der Waffengewalt zurück. Andere versuchten, die Kämpfer mit Geld zu besänftigen und dazu zu bringen, ihre Fabriken, Lager oder Häuser nicht anzugreifen. Die Kämpfer nahmen das Geld und griffen weiter an. Sie plünderten Fabriken und die Fuhrparks von Industrieunternehmen, dem syrischen Roten Halbmond und von ICARDA, dem International Center for Agricultural Research in the Dry Areas, dem internationalen Zentrum für Agrarforschung in Trockengebieten. Die Industriestadt Sheikh Najjar und nahezu alle Industriezentren in den Randbezirken von Aleppo wurden im September-Oktober 2012 gestürmt, geplündert und besetzt oder zerstört. Aus den Fabriken in Sheikh Najjar wurden Maschinen, Computer, Fuhrparks gestohlen und vor aller Augen über die nahegelegene Grenze in die Türkei abtransportiert. Im Dezember 2012 folgte die Belagerung des Al-Kindi-Hospitals, der größten und modernsten Klinik für Krebserkrankungen in der Region mit 700 Betten. Auf einem Hügel gelegen, war es für den militärischen Sturm auf Aleppo ein wichtiger Stützpunkt, den die Kämpfer einnehmen wollten. Patienten und Personal konnten evakuiert werden, die syrische Armee versuchte, die Klinik zu verteidigen. Im Dezember 2013 lenkten 2 Selbstmordattentäter je einen Lastwagen, beladen mit jeweils 14 Tonnen Sprengstoff, in den Eingangsbereich der Klinik und sprengten sich in die Luft. Das Gebäude brach in einer riesigen Staubwolke zusammen. Aleppo, das syrische Benghazi. Unterstützt wurden die Kämpfer bei ihrem Sturm auf Aleppo von den Freunden Syriens. Der Plan war, aus Aleppo ein sogenanntes syrisches Benghazi zu machen. Das Vorbild war Libyen, wo die Hafenstadt Benghazi die Basis für die bewaffnete Opposition geworden war. Eine Flugverbotszone sollte angeblich Luftangriffe der libyschen Armee verhindern. Tatsächlich schützte sie die Anlieferung von Waffen, die mit Schiffen zu den Kämpfern in Benghazi gebracht wurden. In Syrien sollte Aleppo die Basis für die syrische bewaffnete Opposition werden. Eine Exilregierung sollte etabliert werden. Im Umland von Aleppo sollten sogenannte Schutzzonen errichtet werden, in denen die Kämpfer sich sammeln und zu einer freien bzw. neuen syrischen Armee ausgebildet werden sollten. Dann sollten sie in Richtung Damaskus marschieren, das vom Süden über Deraa und Yarmouk, vom Westen über Sabanani und Maraya und vom Osten über Deir ez-Zor, Palmyra, Ghouta und Duma umzingelt werden sollte. Ziel war der Sturz der Regierung, ein Regime-Change. Aleppo eignete sich als Basis für den Plan, weil aus der nahegelegenen Türkei Kämpfer und Waffen leicht über die Grenze gebracht werden konnten. Die Waffen waren seit 2011 aus Katar und Saudi-Arabien auf dem Luftweg nach Amman und Ankara und von dort jeweils zur syrischen Grenze transportiert worden. Wie der damalige Ministerpräsident Katars, Scheich Hamad bin Yassim bin Jabbar al-Thani, in einem Interview mit dem katarischen Fernsehen 2017 erklärte. Das Vorgehen sei mit den USA und der Türkei abgesprochen gewesen. Für die militärische Koordination der Angriffe in Syrien habe es zwei international besetzte sogenannte Operationsräume gegeben. Einen in Jordanien und einen in der Türkei. Aleppo, die Belagerung. Es folgten vier schreckliche Jahre von 2012 bis 2016 für die Bewohner von Aleppo. Die Front verlief durch die Altstadt und um die Stadt herum. West-Aleppo, wohin viele Menschen aus dem Osten der Stadt und dem Umland geflohen waren, war teilweise komplett von den bewaffneten Gruppen eingeschlossen. An der Spitze stand die Nusra-Front von Al-Qaida. Allein im Sommer 2015 blockierten bewaffnete Gruppen nach Angaben von UNICEF mehr als 40 Mal die Wasserversorgung für Aleppo-Stadt, wo damals rund 1,5 Millionen Menschen lebten. Die Wasseraufbereitungsanlage Al-Kafsche am Euphrat wurde von Kämpfern des Islamischen Staates besetzt und geschlossen, wodurch 2 Millionen Menschen in Aleppo und Umland ohne Wasserversorgung waren. Ein Luftangriff auf Al-Kafsche richtete ebenfalls Zerstörung an. Syrien machte die US-Streitkräfte, die Opposition russische Kampfjets verantwortlich. Die Belagerung endete erst im Juli 2016, als die syrische Armee mit Unterstützung des Irans, der Hisbollah und der russischen Luftwaffe die letzte Versorgungslinie für die Kampfgruppe in Aleppo unterbrach. Es folgte eine massive Angriffswelle der sogenannten Armee der Eroberung, die von der Nusra-Front geführt, von Idlib herkommend, einen Sturm auf Ramusee im Süden von Aleppo startete und dabei Selbstmordkommandos mit sprengstoffbeladenen Panzerwagen gegen Stellungen der syrischen Armee einsetzte. Doch der Angriff scheiterte. Die Zahl der Opfer auf beiden Seiten war hoch. Im Dezember 2016 war Aleppo wieder unter syrischer Kontrolle. Die bewaffneten Kämpfer und sogenannten Oppositionellen wurden unter internationaler Kontrolle nach Idlib evakuiert. Unter ihnen waren mindestens 14 ausländische Militärs- und Geheimdienstoffiziere, wie ein syrischer Parlamentsabgeordneter mitteilte. Unter ihnen war jeweils einer aus der Türkei, USA, Israel, Katar, Jordanien und Marokko. Aus Saudi-Arabien waren es sogar 8 Personen. Andere Geheimdienstquellen sprechen von weit mehr ausländischen Offizieren, die von syrischen Spezialkräften identifiziert worden seien. 22 Amerikaner, 16 Briten, 21 Franzosen, 7 Israelis und 62 Türken. Im UN-Sicherheitsrat wurde hinter verschlossenen Türen heftig darüber verhandelt, wie mit diesen ausländischen Militärs, darunter Bürger der drei westlichen Vetomächte USA, Großbritannien und Frankreich, umgegangen werden sollte. Sie wurden schließlich im Rahmen der großen Evakuierung von 25.000 bewaffneten Kämpfern und deren Angehörigen unbehelligt in Bussen abtransportiert. Nach Einschätzung von US-Geheimdienstveteran Veterans Today sei der Abzug der mehr als 100 ausländischen Militärs und Geheimdienstoffiziere Teil des Waffenstillstandes und Evakuierungsplanes gewesen. Russland und Syrien hätten weitere Kämpfe, Tote und Zerstörungen verhindern wollen und waren vor allem daran interessiert, die Kämpfer aus Aleppo zu entfernen. Russland habe auf einen sofortigen, umfassenden Waffenstillstand gedrängt und wollte, in Absprache mit der Türkei und Iran, die politischen Gespräche aller Parteien in Astana beginnen. Die westlichen Vetomächte wiederum wollten ihre Leute sichern und stimmten dem Abzug der Kampfverbände nur zu, wenn auch ihre Leute abziehen könnten. Alle Seiten schwiegen über den Deal. Was hat Aleppo mit dem Krieg in der Ukraine zu tun? Warum also ziehen Politik und Medien im Westen eine Parallele zwischen dem Syrienkrieg und der Ukraine? Was hat Aleppo mit Kiew oder Mariupol zu tun? Das Sprichwort "haltet den Dieb" eignet sich vielleicht am ehesten als Erklärung. Wie ein ertappter Dieb versucht der Westen mit großem Geschrei auf allen Kanälen und rund um die Uhr Russland zu beschuldigen, um von der eigenen Verantwortung für die Zerstörung von Aleppo abzulenken. Die Botschaft lautet, dass die russische Armee blutrünstig, brutal und menschenverachtend vorgehe und mit ihrer barbarischen Kriegsführung wie in Aleppo keinen Stein auf dem anderen lasse. Doch wie beschrieben, war das Geschehen in Aleppo anders. Die lauten Anschuldigungen sollen davon ablenken. Die große Zerstörung von Aleppo fand zwischen 2012 und 2016 statt. Es war ein erbitterter Straßenkampf. Die Akteure waren auf der einen Seite die von den Freunden Syriens ausgerüsteten Kampfverbände, die das syrische Regime stürzen sollten und in westlichen Medien als Opposition dargestellt wurden. Sie hatten den Krieg nach Aleppo gebracht. Die Akteure auf der anderen Seite waren die syrische Armee, die versuchte, mehr als 1,5 Millionen Menschen zu schützen und die Stadt zu verteidigen. Unterstützt wurde die syrische Armee in dieser Zeit von der libanesischen Hisbollah und von iranischen Milizen und Beratern. Russland war militärisch in dieser Zeit gar nicht in Aleppo aktiv. Die einzige militärische Aktivität Russlands geschah sehr effizient, professionell und abseits von Schlagzeilen in den Jahren 2013 und 2014, als die russische Militärpolizei die Chemiewaffenbestände Syriens mitten im Krieg sicherte und nach Latakia transportierte. Dort wurden sie von westlichen Spezialschiffen, auch aus den USA, an Bord genommen und vernichtet. Erst Ende September 2015 griff Russland auf Bitten Syriens und auf Bitten des iranischen Generals Qasem Soleimani ein. Ziel war, die bewaffneten Kampfverbände von Dschihadisten und Al-Qaida, die von der Türkei zu Tausenden nach Syrien strömten und sich auf den Sturm auf Aleppo vorbereiteten, zurückschlagen zu können. Russland bildete eine militärische Koordinationsstelle mit Syrien, Hisbollah, Iran und Irak. Den USA bot Russland an, zur Vermeidung direkter Konfrontation eine sogenannte militärische Hotline einzurichten, um sich jeweils bei Luftangriffen zu informieren. Die USA stimmten zu. Russlands Luftwaffe und Langstreckenraketen zerstörten in wenigen Wochen die Versorgungswege der Dschihadisten. Waffenlager, Routen und Konvois, über die das geplünderte syrische Öl von den Ölfeldern im Osten des Landes aus Hasakeh und Deir ez-Zor nach Idlib und in die Türkei abtransportiert wurde. Der ehemalige US-Marine des Vietnamkrieges und spätere Senator Colonel Richard Black war in Aleppo und hat die Folgen des Straßenkampfes dort und die enorme Zerstörung gesehen. Der Straßenkampf in Aleppo sei von 2012 bis 2016 eine ziemlich syrische Angelegenheit gewesen, so Black. Sehr brutal, mit großen Verlusten. Zitat: Sie kämpften 4 Jahre lang, bevor Russland überhaupt in den Kampf eingriff, Zitat Ende. Dabei sei Russland extrem zurückhaltend gewesen, sich in den Kampf in Syrien einzumischen, so Black in einem Interview im April 2022. Russland habe nur sehr kleine Einheiten von Soldaten entsandt, wenig Artillerie, einige Sondereinsatzkräfte und Berater. Zitat: Andererseits waren sie eine bedeutende und sehr effektive Luftwaffe, die die syrische Luftwaffe ergänzt habe, Zitat Ende. Das sei jedoch nur im letzten Jahr des Krieges gewesen, als die Syrer die terroristischen Kräfte schon ziemlich geschwächt hätten. Die russische Unterstützung habe geholfen, das Gleichgewicht zu wahren, so Black. Aleppo sei der große Sieg im Syrienkrieg gewesen. Black sagt, Zitat, die Russen für die massive Zerstörung in Aleppo verantwortlich zu machen, ist unsinnig, weil sie gar nicht da waren. Sie waren nicht da, als es passierte, Zitat Ende. Fazit: Wer Aleppo kontrolliert, kontrolliert Syrien, heißt es. Der Krieg wurde nach Aleppo gebracht, weil man wollte Syrien kontrollieren. Syrien hatte keine Wahl, als sich zu verteidigen. 4 Jahre lang wurde in und um Aleppo gekämpft. Dann hatten die sogenannten Freunde Syriens und ihre Kämpfer verloren. Der komplette Plan von Infiltration und Täuschung lag bereits im Dezember 2016 offen auf dem Tisch. Die russische Diplomatin Maria Kodinskaya-Golonischeva beschreibt in ihrem Buch Aleppo – Krieg und Diplomatie den diplomatischen Kampf, der auf verschiedenen Ebenen und in verschiedenen Formaten um die Stadt geführt wurde. Als Vertreterin Russlands und Co-Vorsitzende nahm sie an der Seite des damaligen UN-Sonderbeauftragten Staffan de Mistura an allen Treffen teil. Sie berichtet über die Gespräche, die zu der Vereinbarung zwischen Russland und der Türkei führten. Sie beschreibt, warum die russisch-US-amerikanischen Beratungen immer wieder scheiterten. Sie hebt die Interessen der sogenannten kleinen Gruppe interessierter Staaten hervor. Russland, USA, Iran, Katar, Saudi-Arabien und Türkei, über die Öffentlichkeit in Deutschland kaum etwas erfuhr. Und sie schreibt darüber, wie seitens der UNO in den letzten Wochen und Monaten des Jahres 2016 immer wieder Raum für die bewaffneten Gruppen in Ost-Aleppo und ihre Interessen geschaffen wurde, während die syrische Armee, Russland und ihre Verbündeten blockiert wurden im Kampf gegen die terroristischen Gruppen. Terroristisch nicht nur aus syrischer Sicht. Der immer wiederkehrende Vorwand war die Wahrung von Menschenrechten und die humanitäre Versorgung. Die Befreiung von Aleppo, so ihr Fazit, sei ein Beispiel dafür, wie sich internationale und regionale Diplomatie und Außenpolitik im Zuge der Entstehung einer neuen multipolaren Weltordnung verändere. Neue Bündnisse und Interaktionen könnten entstehen. Russland brachte Iran, Türkei mit Syrien und den bewaffneten Gruppen im sogenannten Astana-Format an einen Tisch. Es wurden Waffenstillstandszonen vereinbart, die Kämpfer mussten die Waffen niederlegen, Syrien erklärte im Gegenzug eine Amnestie. Die Voraussetzungen für einen innersyrischen Versöhnungsprozess wurden geschaffen. Aleppo konnte gerettet werden. Im größten Teil Syriens schweigen heute die Waffen. Den etwa 2 Millionen Menschen in der Stadt und im Umland blieb die Zerstörung. Kein Strom, wenig Wasser. Die Jugend ist geflohen, Fachkräfte sind abgewandert. Der Wirtschaftskrieg von EU und USA gegen Syrien und seine Verbündeten, die Sanktionen und das US-Cäsar-Gesetz verhindern bis heute den Wiederaufbau im ganzen Land und kurbeln Inflation und Wirtschaftskrise an. Der westliche Propagandakrieg, der den Konflikt um Aleppo und den Syrienkrieg von Anfang an begleitete, geht weiter. In Syrien konzentriert er sich auf die Provinz Idlib und die humanitären Hilfslieferungen nutzen politisch der Nusra-Front, heute Hiyat Tahrir al-Sham, die das Gebiet kontrolliert. Heute ist die Propaganda eingebettet in hybride Kriegsführung und zielt auf die gegnerischen Staaten ebenso wie auf die Köpfe der eigenen Bevölkerung. Im Rahmen des Ukraine-Konfliktes ist Russland das aktuelle Ziel des US-geführten Blockes von NATO und EU. Das nächste Ziel wurde schon ins Visier genommen: China. Quellenangaben und weiterführende Verlinkungen finden Sie im Text auf www.nachdenkseiten.de oder im Beschreibungstext unter dem YouTube-Podcast.
Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, SoundCloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.